als Privilegierter so auf die Musikmesse gehen darf und nicht an dem Tag hingehen muss, wo sie alle hingehen, weil finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Findest also
früher war es ja mal Samstag,
gut,
Sonntag,
Privilegien aber jetzt, zu haben.
In dem Fall fand ich es ganz okay.
Also ich war dann wirklich, gehörst du gerne zur Oberschicht?
Du bist, glaube ich, nicht der Einzige.
Nö, ich bin eigentlich der Einfache. Ich habe so mit dem Gedränge einfach nicht so. Und ich fand das am Mittwoch sehr angenehm, weil die Leute waren doch noch sehr relaxed. Zum Teil waren sie noch am Aufbauen inbegriffen. Es gab überall noch die Goodies zum Mitnehmen, also die es zumindest umsonst gab. Und es waren relativ
Jäger
wenig,
und Sammler,
ja, es gab relativ wenig Leute, die meinten, jedes Poster und jeden Aufkleber und jeden Schlüsselanhänger einpacken zu müssen. Weil es gab auch solche mit wirklich so Wägelchen. Da gibt es ja dann immer diese, weiß ich gar nicht, was sind das? Ich glaube so Gitarren-Amps in Pappform zum Hinterherziehen, wo du dann so Dingsbums rein.
Ja,
also,
ja.
Völlig durchgeknallt. Also
nein, das ist ein, wie so ein Trolley und das sieht aus wie ein Gitarrenverstärker
mit
und das ist halt oben der Griff.
Dann
halt,
kannst du halt
der hält genau zwei eine Messe lang.
Deine Fischzüge, sagt
ja,
man
genau.
Hinter dir.
Ich hatte auch Jäger und Sammler, Seeleute.
Also von daher fand ich es ganz okay.
Ja. Hast du auch so ein Amp mitgenommen?
Nein, ich habe gar nichts. Mittlerweile, es lohnt sich ja nicht mal mehr irgendwelche Demo-CDs. Ich meine, warum soll ich das Zeug durch die Gegend schleppen? Vor allen Dingen nicht morgens, wenn ich reinkomme.
Ja.
Also ich meine, ich überlege mir noch, wenn ich beim Rausgehen mir was zu lesen mitnehme, die S-Bahn für die 20 Minuten, dann denke ich nochmal drüber nach. Aber nicht beim Reinkommen und schleppe das dann 4 oder 5 Stunden durch die Gegend. Wie bescheuert muss ich denn? Aber gut.
Ja.
Jeder, wie es braucht.
Hat sich denn gelohnt?
Das ist eine gute Frage. Also so richtig bahnbrechende Neuigkeiten.
Metallgitarren habe ich gelesen.
Ja, habe ich gelesen.
Also Dobro hießen die doch mal früher.
Dobro gab es mal, ja. Also ich muss sagen, diesen Stand fand ich, diese ganze Halle fand ich irgendwie extrem anstrengend und laut. Da bin ich ziemlich schnell durch. Meine Lieblingshalle ist natürlich immer die mit, eigentlich mit der Musiksoftware und ja, so diese Effektgeschichten und ja, so ein bisschen diese Audio-Interfaces und. Also da gab es da wirklich viel Neues. Also es gibt von Boss Roland, die ja schon relativ lange sich mit Gitarren-Synthesizern beschäftigen. Also da gibt es mittlerweile ein System, was man auch selber mal anspielen konnte. Sonst sind die Stände ja immer ziemlich voll. Von daher war das auch ganz schön, dass es recht leer war. Wo ich sagen muss, das ist von der Latenz her schon so, dass man sich überlegen kann, das auch für eigene Produktion oder auch mal live einzusetzen. Und das kommt dann irgendwie schon ganz gut, wenn du mal so einen Gitarrenakkord, gerade wenn du mit irgendwelchen Open Tunings arbeitest, wo du halt Akkorde dann auch spielen kannst, die du sonst auf einer normal gestimmten Gitarre zumindest sehr schwierig greifen könntest. Und dann kommt es schon ganz gut, wenn du damit so einem Klavier, Orgel oder sonst was Sound da auf einmal vorne mit der Bühne, an der Bühne stehst mit der Gitarre. Das ist sicher ganz witzig.
Schau mal, da habe ich was, vor Jahren war da mal was mit einer Software, die auch nicht nur monophone Spuren, sondern polyphone.
DNA,
und
Melodyne, die waren nicht da, aber die haben ja schon letztes Jahr, glaube ich, demonstriert, dass es funktioniert.
Ah.
Also sicher immer mit Einschränkungen, also ein bisschen Denken hilft immer. Ein bisschen nacharbeiten oder zumindest man sollte schon wissen, was mache ich da, wie funktioniert die Software, nach welchem Algorithmus und wo liegen die Grenzen. Aber das funktioniert sehr gut. Also sie verkaufen wohl auch einiges von den Plugins. Es gibt auch Standalone-Versionen, wobei, wie gesagt, ich habe es auf der Messe jetzt nicht gesehen. Aber der Entwickler war ja auch so ein älterer Herr, der da letztes oder vorletztes Jahr das vorgeführt hat und doch ziemliche Menschentrauben da immer erzeugt hat. Und einer, der mich wirklich fasziniert hat, ich habe es ja vorhin schon erzählt, es gab einen Stand, schlag mich tot, ich weiß gar nicht, von wem der Synthesizer war. Es war zumindest ein bisschen größeres Modularsystem, also richtig schön mit Patch Bay und einem Pipapo. Und da war ein Keyboard angeschlossen und da stand ein älterer Herr, gefühlte, weiß ich nicht, 65, 70 Jahre alt, würde ich mal so schätzen, in so einer Trevira Tralon, irgendeine Kunststoffhose, also wie man so, weiß nicht, vor 20, 30 Jahren, wie sie mal hin waren, die also die auch so nachgeben und so, hatte irgendwie, weiß nicht, Hemd in der Hose und ein Päckchen Zigaretten in der Hosentasche, das habe ich gesehen. Und der stand, ich bin so im halbstündigen, dreiviertelstündigen Rhythmus da irgendwie vorbeigelaufen und der stand da wirklich vor seinem Modularsystem, betrachtete dieses Patchbay, drehte hier ein Potentiometer, hier ein bisschen, drückte wieder eine neue Taste auf dem Keyboard und erzeugte halt Sequenzen aller Tangerine Dream 70er Jahre irgendwie und war völlig fasziniert und losgelöst von dem ganzen Trubel.
Ja, ist okay, um die Messe ist doch wunderbar.
Absolut geil. Also ich fand es wirklich zu schön. Es war dann ein Japaner, hat sich, glaube ich, getraut, irgendwann mal ihn anzusprechen und mit dem hat er sich auch unterhalten. Also es war nicht so, dass er völlig abweisend da wirken wollte, aber es hat ihm offensichtlich einen tierischen Spaß gemacht, sich mit diesem Gerät zu beschäftigen. Finde ich klasse. Ja. Und dann ja auch Roland Boss. Da war einer, so ein Berliner Musiker, den habe ich vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal gesehen, glaube ich. Macht immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen, wenn er gut drauf ist. Also er improvisiert halt mit einem sogenannten Looper, wenn ihr das irgendwas sagt. Also
ja, ich kann mir denken, was es ist, aber.
Ja, es ist ein Tretminen-Bodeneffektgerede, genau. Ja. Minisampler, wo du einfach.
Start-Stop,
Schichten, Overdub, ein paar Effekte rein. Und da gibt's
das, was früher Brian Eno mit Tonbändern ganz mühselig gemacht hat.
Aber das hat er wirklich gut drauf. Gibt da irgendwie ein neues Gerät, wo im Prinzip 2 Looper halt in einem Teil vereinigt sind. Du kannst dann auch mit Fader, also wie so ein Deck halt, Plattendeck irgendwie, die Loops übereinander schichten. Und er macht es halt wirklich mit einer Inbrunst, diese Vorführung einfach mit ganz viel eigentlich, mit ganz viel Stimme. Also vor allen Dingen gerade so die Rhythmusgeschichten, dann was hat er noch dabei, eine Melodika, ein Bass und eine Gitarre, glaube ich. Und gut, manche Sachen waren nicht so toll, hat er dann auch zugegeben, aber manche Sachen waren absolut geil und haben wirklich gegroovt wie Sau und die Leute standen da und haben nur gedacht, was macht der da? Der ist auch wie so ein Gummiball da auf der Bühne rumgehüpft irgendwie. Es war schön zu
sehen.
Er war letztes Jahr auch mal in Darmstadt irgendwie, also losgelöst von der Musikmesse, hat er irgendwie so ein Open Air vor der Zentralstation auf den Treppen gemacht. Oder vorletztes Jahr schon. Schön, also einfach.
Ich glaube, das sage ich auch immer, wenn du etwas machst und wirklich mit, Leib und Seele dann dabei bist. Das merkt man schon.
Ja,
also man merkt schon, ob da jemand irgendwie so ein Repertoire abspult oder ob der sagt, hier, das finde ich so geil und das finde ich, möchte ich in die Welt tragen. So dieser missionarische Eifer so ein bisschen.
Also ich denke auch, klar, wir da Geld gekriegt haben, aber trotzdem, also mit so einer, dieser Außenwirkung, also da muss erstmal jemand finden, der ein Produkt auch wirklich so darstellen kann, weil er halt wirklich dahinter steht. Weil es halt einfach, das ist mein Ding. Also ich habe keine Möglichkeit, meine musikalischen Ideen so direkt, so schnell irgendwie umzusetzen. Klar, geil, mit USB-Anschluss, du kannst das Ganze mit Batterie betreiben, ja, wenn du wirklich dann unterwegs bist, machst und nimmst es halt mit heim und spielst dir die Pattern irgendwie daheim in deinen Rechner und kannst auch wirklich noch mit weiterarbeiten. Also schon für jemanden, der mit dieser Art von Musik arbeiten kann oder auch so diese, mein Ding ist es nicht, ich habe eine halbe Stunde mich damit rumgeärgert, habe da wirklich rumprobiert mit Dings. Ich meine, ich habe verstanden, wie es funktioniert, aber man muss schon so ein bisschen abstrahieren können, glaube ich, und grundsätzlich mit Loops schon mal viel gearbeitet haben, in so einer Art, das halt frei aufzunehmen.
Es gibt eine Software, die das, sagen wir mal, auf programmtechnischer Weise ganz gut macht, heißt im Namen auch so Fruity Loops.
Was?
Fruity Loops. Ich weiß nicht, ob das schon älter ist.
Die waren übrigens auch auf
der Messe. Das ist im Prinzip ein pattern-orientierter Sequencer, wenn man so will, und das ist auch eine Arbeit, die ich vorher eigentlich nie gemacht habe. Ich hatte eigentlich immer früher, mit den ganz frühen Programmierteilen, habe ich dann halt, das war dann natürlich wieder so kompliziert, aber sobald es sowas gab wie 24-Track von Steinberg oder Vergleichbares, dann haben wir wirklich nur noch linear gearbeitet. Also dann hat man wirklich das einfach aufgenommen wie ein Tonband, das war ja auch so gedacht. Und dieses Pattern-orientierte, das ist ja eigentlich wieder ein Rückschritt gewesen in der Alltäglichkeit, aber das hat doch schon Vorteile. Also man kann dann erstmal ganz schnell irgendeinen Rhythmus zusammenklopfen und den als Basis verwenden, dann immer mit hin und her experimentieren, ein paar Stimmen dazu und runter und weg, und dann kann man sagen, wenn das passt, dann habe ich ein Element von vielleicht 4 Takten oder 8 Takten, das gut grooved, und wenn man sich einfach mal überlegt, wie so Stücke aufgebaut sind, ist es ja auch oft so, du hast ein Refrain, du hast eine Bridge, du hast einen Mittelteil, du hast die normale Strophe und so, da passiert ja nicht so wahnsinnig viel in den Hintergrundspuren. Und wenn man dann sagt, ich habe hier das Grundgerüst und dann baue ich dazu noch ein paar Variationen dazu, dann kann man unglaublich effektiv solche Sachen zusammenbauen.
Ist aber nach wie vor eigentlich in allen großen Sequencer-Systemen auch immer noch nach wie vor drin. Das entweder über Plugins, also so diese Pattern-orientierten
Wir haben es nicht mehr gemacht, weil es ist eben, wie gesagt, du hast natürlich auch ein Pattern erzeugt und hast du die Pattern hintereinander geklebt. Nee, du hast halt eine andere Arbeitsweise.
Ja, aber du hast es heute, in den heutigen Sequencern ist das egal, ob es Reason ist, ob es Ableton, ob es Cubase, Logic in der Form, doch gibt es jetzt nur noch für Apple, kann ich nichts zu sagen. Fruity Loops waren übrigens auch da, zumindest der deutsche Vertrieb. die sind mittlerweile bei Version 10. Also das letzte Mal bewusst angeguckt habe ich mir das bei 4 oder 5. Und die haben mittlerweile, also von diesem, klar, dieses Pattern-Gerüst oder grundsätzlich, wenn du das Ding auch startest, wohl, das scheint immer noch eine der Hauptanwendungen zu sein. Aber das ist mittlerweile ein vollständiger Sequencer eigentlich mit allem, was man braucht. Also mit Step-Eingabe direkt übers Keyboard, mit Audio aufnehmen mit VST-Plugins-Schnittstelle und. Also das ist wirklich.
Und irgendwann kann es kein Mensch mehr bedienen.
Naja, offensichtlich. Also es waren schon einige an dem Stand, die sich da auch recht intensiv unterhalten haben mit dem Vorführer.
Man kann ja nicht. Wer macht denn außer den Japanern und so überhaupt noch echte Keyboards?
Tja.
Casio gibt es wahrscheinlich noch, Yamaha.
Also Nordlead, die haben jedes Jahr irgendwas Neues.
Die gibt es noch.
Die gibt's.
Ja. Die haben ja ganz fitte Geräte. Ich meine, Microwave Waldorf ist ja schon lange nicht mehr am Start.
Das gibt es noch. Ja. Also es gibt von auch Franzosen, Arturia, die eigentlich aus der Software-Ecke kommen, die also Moog-Synthesizer-Nachbauten da als VST-Plugins gemacht haben. Und die haben zu einigen Plugins auch Hardware dazugebaut, wo du wirklich dann die Steuerung zum Teil auf dem kleinen Display direkt in dem Keyboard hast.
Randale hier. Leute.
Das kriegt der erst den Kopf ab.
Ja, also das war schon.
Hast du Recording-Equipment auch mal angeschaut? Es gibt so.
Was für Dinge?
Recording-Equipment, Aufnahmewerkzeuge.
Ja, aber keine Profi-Geschichten, also eigentlich nur so das, was man daheim in den Rechner stopfen
kann. Diese kleinen, die auf Chipkarte gleich aufnehmen oder
so?
Achso,
ja, da gibt's.
Was gibt es eigentlich? Alesis noch? Die haben an einigen Stellen wirklich super auf den Punkt was gebracht. Das waren die ersten, die bezahlbare Digital-Hallgeräte auf den Markt gebracht haben. Die ersten, die bezahlbare Mehrspur-Digital-Aufnahmegeräte, also auf Video basierend, gemacht haben, die waren da schon sehr innovativ.
Also was mich total fasziniert, wo ich leider vergessen habe, den Typ zu fragen, und ich habe im Internet, man denkt ja immer, kriegst du alles im Internet raus, Pustekuchen. Da war ein Stand, was haben die eigentlich vorgeführt? Ich glaube, so ein I.O., auch so ein Digital-Interface mit, ich weiß nicht, wie viele Kanäle gleichzeitig und so weiter. Und haben halt eine Live-Performance, eine Band auf der Bühne gehabt, die sie dann aufgenommen haben direkt, um mal wirklich vorzuführen, hier, das und das kannst du machen, und das ist sofort alles, jedes Instrument auf einer eigenen Spur. Und die hatten einen Schlagzeuger, in Anführungszeichen, ein Schwarzer, der letztes Jahr, habe ich den auch schon gesehen, und der hatte nur so ein Mini-Teil, wie diese von Akai gab es, diese von LPD diese Teile, also mit diesen Pads da, also wirklich die, was sind die da, 2x2 auf 2 oder was im Quadrat, ja. Und also es sah zumindest von der Steuerung so aus und hatte irgendwie ein Fußpedal auch, was offensichtlich über MIDI oder irgendwie angestellt, und hat diese ganzen Schlagzeuggeschichten da drauf gespielt. Also wirklich mit den Fingern, Dingsbums, und wenn du die Augen zugemacht hast, es klang einfach nur geil. Also das so funktioniert, es klang wirklich, also von der Spielart, ich meine, er ist sicher Schlagzeuger, von daher, das macht ja auch viel aus.
Gitarrensoli genau. Auf dem Keyboard spielen, klingt wie ein Keyboarder, der Gitarrensolo auf dem Keyboard spielt.
Das hat mich wirklich fasziniert, muss ich sagen. Ja. Also das mit diesem kleinen Pups-Ding da, ja, wenn man dann so andere gesehen hat, diese E-Drums und Dings und so, dann klang es trotzdem scheiße. Aber also die waren ziemlich gut.
Hatten sie denn auch noch ein paar richtige Instrumente da?
Flügel, ganz viele. Auch Firmen, die sich mit Flügelrestauration und Klavierrestauration, da gibt es Software für Pianohäuser, die nichts anderes macht, als irgendwie die Instrumente zu verwalten, die sie wahrscheinlich irgendwann mal verkauft haben, und dann automatisch alle halbe Jahre vielleicht den Kunden anzurufen und zu sagen, muss das Ding nicht mehr wieder gespielt werden oder so.
Ja.
Keine Ahnung, also was ist das für Software, so Nischengeschichten. Ja, was gab's noch? So ein Sequencer begreife ich bis heute noch nicht so ganz das System, was dahinter ist. Die hatten wobei sie haben es jetzt implementiert auch für iPad, glaube ich, oder iPhone. Die hatten so einen großen, einen Meter Durchmesser, so einen Glastisch, von unten beleuchtet und haben von unten irgendwie so eine Bedienoberfläche mehr oder weniger drauf projiziert, und du hast im Prinzip wie so ein wie in so einem Modularsystem, wo du einzelne Klangkomponenten zusammenbaust und verkabelst, hast du da die Möglichkeit, auch so einzelne Module hin und her zu schieben. Und die haben die halt auch als Bauteile irgendwie in echt zum Angreifen auf diese Glasplatte dann. Also es sah absolut faszinierend aus.
Es gab mal von der Firma Braun, die wunderbaren Schnäbchensarg-Halfi-Anlagen gebaut hat, gab es auch mal einen Elektronikbaukasten, der so funktioniert hat. Du hast lauter kleine Kunststoffkästchen gehabt, in denen die Bauteile selbst drin waren. Obendrauf war das Schaltzeichen, das Symbol für das Gerät, und auf den Seiten waren magnetische Kontakte. Es war nicht ganz so, weil die Übergangswiderstände wohl etwas größer waren. Und du hast einfach an der Platte hast du praktisch den Schaltplan nachgebaut und dann hast du eine funktionierende Schaltung gehabt. Das fand ich ziemlich gut von der Bauerei. Und so finde ich das eigentlich
auch. Vom Ansatz her war das sicher ähnlich. Ja, du kannst halt bestimmte Parameter ändern und macht halt so, wie nennt man das denn, Maschinenmusik letztendlich in irgendeiner Form. Klar, irgendwelche Pattern, die du dann immer von irgendwelchen Klangerzeugern.
Ich glaube, ich muss meine Frage wiederholen. Hatten die denn auch richtige Instrumente?
Ich habe gesagt, die haben auch Flügel gehabt. Sie haben auch Gitarren gehabt.
Das hast du kurz erwähnt. Du hast gesagt, die haben Flügel da gehabt und die hatten auch Klavier. Software.
Ja, gut, okay. Sie hatten auch, was ich sehr faszinierend fand.
Es gibt auch Geigen und Trompeten und Flöten.
Ich glaube, die Halle habe ich
geflissentlich vorbeigegangen.
Genau, ja. Warum soll ich?
Also die gab es aber noch.
Ja, ich glaube auch, dass es sie wahrscheinlich noch sehr, sehr lange geben wird. Also das Schöne ist ja, da ja Musik eine sehr emotionale Sache ist. Wirst du das nie, meiner Meinung nach, nie immer nur auf eine Art und Weise machen. Es wird immer Moden geben, es wird Trends geben, es wird neue Sachen geben. Aber guck mal, es sind vielleicht ein paar alte Instrumente etwas in Vergessenheit geraten, aber letztendlich gespielt werden die immer noch. Wenn vielleicht nicht gerade die Buschtrommeln von den Neandertalern, aber...
Es ist schon eine Weile her, dass ich mein letztes Eolshafen-Konzert gesehen
habe. Ja, aber es gibt sie noch. Es gibt Leute, die spielen. Es ist halt nicht mehr so aktuell.
Die haben halt auch alle mittlerweile diese ganzen, alles was so mit dieser Akkordeon-Tastatur, die gibt es halt auch mit MIDI und
Dingen. Das gab es schon. Das gab schon, als ich noch auf der Musikmesse gegangen bin.
Ich bin nie so richtig aufgegangen. Also diese ganze, was mir halt auf
TV so lang ist schon her.
Ja. Diese ganze DJ-Kacke. Entschuldigung, aber ich fand es irgendwie völlig anstrengend, auch was da zum Teil an Performance dir um die Ohren geflogen ist. Und ich weiß nicht, klar, es gibt 1 Million Softwarelösungen mittlerweile und ich weiß nicht.
Die Frage ist, warum man da immer ein MeToo-Produkt noch produzieren muss. Das ist das, was mich immer so fasziniert. Man muss doch schauen, wenn ich einen Markt habe, den ich bedienen will, muss ich doch schon gucken, wie sieht es denn mit der Konkurrenz aus? Ja. Entweder es gibt drei Situationen. Die eine Situation ist, es gibt noch gar nichts oder sehr wenig. Dann kann ich mit einem MeToo-Produkt immer noch was reißen, auch ohne da groß mich anstrengen zu müssen. Oder es gibt eine Konkurrenz, aber mein Produkt ist deutlich billiger bei gleicher Leistungsfähigkeit oder kann, wenn es auch mehr kostet, deutlich mehr. Dann habe ich auch eine Chance. Aber wenn es 20 Programme gibt, die alle das Gleiche können, alle das Gleiche kosten, warum soll ich noch ein 21. machen?
Weil du es kannst.
Ja, aber das ist doch ziemlich dumm.
Ja, aber es waren schon auch einige Firmen da, wo ich echt so gedacht habe, die wirklich wunderschöne Hardware, auch irgendwelche Verstärker mit Röhrentechnik und die auch wirklich einfach schön und toll und klasse aussehen. Wo ich habe gedacht, mein Gott, was kostet es, sowas zu entwickeln? Wer bezahlt sowas? Wer kauft sowas? Also werden die jemals
wenn es Stereoanlagen gibt, wo allein das Kabel, das Stereo-Cinch-Kabel 2.700 Euro kostet, dann findest du auch Leute, die einen Plattenspieler für 35.000 Euro kaufen.
Tja, das kann sein. Und zwar als Verlauf der Messe, ne?
Ja. Ja, der Punkt ist ja, wenn ich jetzt einen Plattenspieler habe, der einen Endverkaufspreis hat von vielleicht 800 Euro, wie diese Technics wahrscheinlich so, würde ich mal schätzen, dass die mittlerweile so viel kosten, die haben dann vielleicht Herstellungskosten von vielleicht 200 Euro, und dann verdient der Hersteller, dann verdient der Zwischenhandel und der Endhandel und dann passt es schon. Wenn du aber ein Gerät hast, dann musst du aber, wenn du, sagen wir mal, wenn jetzt der Hersteller an dem Gerät jetzt vielleicht 200 Euro verdient, das hat er gut verdient, ja. Dann muss er, um den gleichen Umsatz zu machen wie jemand, der ein 35.000 Euro Gerät verkauft, das vielleicht eine Herstellung 10.000 kostet, kannst du ja ausrechnen, wie viele Geräte der verkaufen muss. Also wenn du in diesem Bereich bist, wo du in preisliche Sphären halt vordrängst, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, dann muss man halt einfach sagen, okay, da musst du vielleicht einen besseren Verkäufer haben, aber wenn du eins verkauft hast, dann hast du erstmal die nächste Woche Ruhe, auf Deutsch gesagt.
Was noch ganz schön war so ein Stand, ich weiß nicht, letztes Jahr hat das, glaube ich, irgend so ein Verein ausgerichtet, in dem ja, ich nehme an, wird es ähnlich gewesen sein, aber ich habe nicht so genau gesehen, wer da als Veranstalter jetzt fungierte. Jedenfalls war es ein relativ großer Stand mit verschiedenen Leuten, die halt so ihre zum Teil auch wirklich Schätzchen und Raritäten aus dem Synthesizer-Bereich da aufgebaut hatten. Also unter anderem gab es halt eins mit so alles, was MFB so in den letzten Jahren rausgebracht hat, diese kleinen Kistchen, das ist echt witzig dann, so stehst da und mit diesen Kippschaltern fummelst da rum und irgendwie, ich meine, das ist schon was sehr Eigenes. Dann gab es halt ganz, ganz viele unterschiedliche, wie nennt man das denn, ja, Eingabemedien, also was weiß ich, Ribbon-Controller und, wo du halt wirklich auch ziemlich abgefahrene Geräusche und ja, Klanginstallationen sich mit erstellen kannst.
Ach was.
So ein, wie heißt das Teil? Theremin hatten sie auch.
Oh da ja, das finde ich ein geiles.
Scheiß schwer, so. Versucht er mal.
Theremin, Telamine.
Versucht er mal wirklich überhaupt mal einen stehenden Ton vernünftig rauszukriegen, aber dann geschweige denn eine Melodie. Der
Muck hat also immer nachgebaut.
Ja, das ist schon nicht
schon so. Geile Geräte. Ja, und dann, ob dieser wunderschönen Szenerien mit tollen Instrumenten, geilen Performances, dann geht es so ein bisschen unter. Das glaube ich, dass Bayreuth jetzt wohl mehr oder weniger zweifelsfrei festgestellt hat, dass
Gutenberg
mit Absicht abgeschrieben hat. Nein, er hat nicht nur abgeschrieben, sondern er hat ja auch das mit Absicht getan.
Das sagen die
und auf ein, ja, aber auf einmal ist das mit der Aufklärungsbereitschaft von Herrn Ex-Doktor nicht mehr so weit her. Er hat ja gesagt, ja, und das müssen wir alles so schnell wie
er
möglich,
arbeitet
auch
mit.
Strafrechtlich ja, und überhaupt. Ja, die Anwälte haben jetzt erstmal gesagt, ja, Moment.
Persönlichkeitsrechte.
Ja, 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 die kommen dann auf einmal immer, Persönlichkeitsrechte.
Ich meine,
oder?
Ich meine, schön
die sagen auch, schon, wie man sich
schön da auch, es gab ja die letzte Woche oder diese Woche gab es ja dieses ominöse Video, ich weiß nicht, ob es jemand geguckt hat, so ein 20 Sekunden Brocken, wo Herr Theodor von und zu, schlag mich tot, im Wald stehend, in einem Wald ohne Blätter wohlgemerkt, irgendwie sich bedankte bei seinen Facebook-Freunden. Also ein ganz merkwürdiger. Habe ich mir gefragt, was soll das? Ja, und dann habe ich gestern, nachdem diese Schlagzeile da kam, habe ich gedacht, erstmal, jetzt musst du doch mal gucken, was schreibt Bild Online dazu? Ich habe dazu nichts gefunden auf Bild Online. Da musst du mal gucken, was machen eigentlich Gutenbergs zu Facebook-Freunde? Habe ich da reingeguckt und wenn ich mich nicht sehr verschaut habe, war der letzte Eintrag auf dieser Seite Mitte März.
Ja.
Also so viel, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde.
Ja, ja.
Also,
ja, aber wobei, es gibt mittlerweile in amerikanischen Schulen, ich sag mal, psychologische Beratungsdienste für Leute mit Facebook-Friend-Zahlen unter 400, weil die ja dann irgendwie dann plötzlich merken, dass sie irgendwie wirklich gar keine Freunde haben. Oh, wenn man dazu Facebook braucht, mein Gott, arme Welt. Also, das muss man auch wissen, ob man Freunde hat oder nicht.
Naja.
Finde ich, oder?
Ja, aber ich meine, wenn dein Sitznachbar in der Schule 795 hast.
Und du hast nur 320, dann bist du der Loser.
Dann gehst du heim.
Die kann man kaufen.
Dann gehst du heim zu Baba und sagst, gib mir mal 5.000 Euro.
Ich will ein paar Facebook-Friends. Jetzt haben die ja, wo wir gerade sagen, von kaufen reden, es wurde ja immer gemunkelt, womit verdient Twitter überhaupt Geld?
Mit den Daten.
Ja, sie haben ja vorher immer gedacht, ja, jetzt machen wir so ein bisschen Werbung. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Zum einen, weil das keiner haben wollte.
Weil die User
und ziemlich stinkig waren. Ziemlich stinkig. Aber sie bieten jetzt gegen entsprechende Bezahlung Zugriff auf die Datenbanken. Also sprich, du kannst diesen kompletten Twitter-Stream abfischen und gucken, wer über was redet und wo der vor allen Dingen ist. Denn das wird ja meistens auch mitgespeichert, das wissen die wenigsten. Und damit kannst du doch schon ganz interessante Erhebungen machen. Es gibt wohl wirklich Interessenten, die das auch kaufen wollen.
Ja gut, aber ich frage mich immer, Information für sich ist ja erstmal relativ wertfrei. Wer sagt dir denn, ob das, was da hin und her geschoben wird, ob das überhaupt den Tatsachen entspricht?
Ich glaube, so im Großen und Ganzen wären natürlich Leute, das ist so wie in den ganzen Portalen, da wenn du irgendwo von auf deiner Seite, die du irgendwo hast, ein Foto von dir veröffentlicht, gibst du dir, wenn du nicht ganz blöd bist, Mühe, dass es einigermaßen gut aussieht. Zur Not wird dann mit den entsprechenden Bearbeitungsprogrammen noch ein wenig nachgeholfen. Oder du nimmst halt ein Foto, das vielleicht schon das eine oder andere Jährchen auf dem Buckel hat, wo du vielleicht noch irgendwie schlank und rank und Haare und weiß der Kuckuck was hattest. No offense intended. Und deswegen warum sollte es da anders sein? Also ich vermute mal, dass das, da wird man sicherlich Untersuchungen machen können, 70% der Wahrheit vielleicht entspricht oder so. Mit 30% Übertreibung, keine Ahnung. Aber es gibt doch, glaube ich mal, wenn du dich mal auch in deinem Bekannten- und Freundeskreis umhörst, wenige Leute, die permanent und immer nur Lügen erzählen. Und es wird keiner sich die Mühe machen, weil es ist auch möglicherweise auch anstrengend. Also von Leuten, die vielleicht mal paranoid sind oder schizophren, abgesehen, ständig immer eine andere Identität aufzubauen und die zu pflegen und dass man das echt Arbeit. Also glaube ich schon, Leute geben schon ziemlich viel von sich preis. Vor allen Dingen gerade in solchen Medien, wo sie irgendwie denken, ja, die kennen mich doch sowieso alle nicht. Also ich glaube, da ist man sogar eher mal bereit.
Außer diese 795, die meine Freunde sind.
Ja, genau. Aber da ist man doch eher mal bereit, denke ich mal, ein bisschen mehr von sich preiszugeben. Weil man ja, man macht das zu Hause. Man sitzt alleine vor dieser Kiste. Man ist sich keiner Gefahr bewusst. Also wenn ich jetzt mit
man kann sich halt selbst darstellen.
Ja. Und man kann eben, könnte auch Sachen von sich preisgeben, die man sonst im direkten Gespräch niemandem sagen würde, weil du weißt dann genau, wie die Reaktion dann vielleicht ist. Dann entweder oder hahaha oder was auch immer, oder haust du gleich an in die Fresse.
Genau. Ich brauche nette Mann da mit dem Fuchsschwanz und eine dicke Rolle hinne drin, damit nee, ich die Bahnstraße hoch und runter fahren kann. Nein, das reicht jetzt heute, wenn ich einen Facebook-Account ein bisschen pimpe.
Ja,
pimpe vielleicht genau so ein Ding. Also, ich weiß ja nicht. Aber hier der Dieselfahrer und, was sagst du?
Was ist Diesel teurer mittlerweile als super?
Die EU will Diesel.
Im Jahr 2020, ja, da habe ich wahrscheinlich.
Das habe ich wieder nicht gelesen.
Was ist dann, was wollen die machen?
Teurer machen.
Es soll, Diesel. Die Steuer soll umgerechnet werden auf die Energieleistung, die im Kraftstoff steckt. Und dann ist Diesel viel zu billig und muss um wie viel Cent? 23 Cent oder sowas der Liter angehoben werden.
Hey!
Da haben sich jetzt die Deutschen sowieso erstmal quergestellt. Und dann ist das Ganze eh erst spruchreif in voller Höhe, wie gesagt, im Jahr 2020. Gibt es
überhaupt noch Autos mit Verbrennungsmotor?
Das ist die nächste Frage.
Ja. Jetzt haben wir ja schon, gibt es schon Überlegungen, alternativ zur benzingetriebenen Formel 1 eine elektrisch betriebene Formel 1 zu machen. Bernie Ecclestone ist dagegen, kann ich mir vorstellen. Die Frage ist, die können es ja ruhig machen, aber ich glaube, die finden gerade mal drei Hersteller, die Autos dafür produzieren können.
Das hat natürlich für mich schon sowas wie Carrera-Bahn. Also diese Führungsdienste.
Haben die doch schon lange nicht mehr. Ja, doch, haben sie auch noch. Es gibt welche mit Spur.
Wie wäre es, welche mit Muskelkraft betrieben?
Das gibt schon, nennt man Radrennen.
Nee, ich meine jetzt so vier Räder mit so.
Weißt du, was man früher als Kind
hatte. Ja, ja. Das ist ja schon eine gute Idee, weil eigentlich der Rennsport ja auch für Innovationen sorgt.
Soll er zumindest, behauptet man.
Man sagte, naja, war so. Ich meine, ob das heute in der Formel 1 noch so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich vermute mal nicht, weil das so fern von normalen Fahrzeugen ist. Aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn es so eine Formel für Elektrofahrzeuge gibt, dass da Erfindung rauskommen würde. Batteriegewicht oder was weiß ich.
Ja,
was.
Genau.
Wir versuchen ja alles maximal zu optimieren. Ja. Das hätte einen Nutzen, ganz bestimmt.
Würde ich auch sehen.
Also ich bin dafür. Da würde ich auch mal gucken.
Vor allem ist endlich diese, was ja viele als absolut wichtig erachten, dieser Lärm ist dann endlich mal weg. Ich finde das unerträglich. Ja.
Stimmt, das wäre also noch.
Die würde es aber wahrscheinlich künstlich wieder hinzufügen, weil
das ist nebenbei, es gibt tatsächlich. Nein, es gibt tatsächlich, aber es gibt tatsächlich Überlegungen, Elektrofahrzeuge mit einem Geräuschgenerator auszustatten, einfach aus Gründen der Verkehrssicherheit. Mhm. Weil heutzutage bist du so trainiert, wenn du auf die Straße gehst, als Erwachsener hast einigermaßen Erfahrung, du kannst hören, kommt da was, kommt da nichts. Ja, und Elektroautos, die kommen dann und du hörst sie aber nicht.
Das ist aber zum Teil auch bei
Radfahren ja auch so.
Nö, auch bei benzingetriebenen Autos schon so, dass die so leise
sind. Die sind mittlerweile schon ziemlich leise, das ist richtig. Naja, also und erinnert mich nur so ein bisschen an die ersten Kraftfahrzeuge, wo jemand mit der Fahne vorne herlaufen musste und die Fußgänger warnen musste.
Ist eigentlich irgendjemand schon mal so ein Liegefahrrad gefahren?
Ich möchte gerne eins fahren. Gestern war ja wieder eine Fahrraddemo.
Mir kam so welche entgegen irgendwie und ich finde, das sieht sehr anstrengend aus, was die Kopfhaltung angeht.
Ja,
also es sieht nicht so wirklich bequem, fand ich auch. Also ich habe
vor allem so alles aus der Froschperspektive sehen. Also man fährt
in der Stadt,
wo du guckst über alles drüber und da.
In der Stadt ist ein bisschen auch blöd, atmest so ein bisschen viel Schadstoffe ein, würde ich immer befürchten. Aber ansonsten, ich glaube, das ist aber eher, das ist so meine Forschung, eher bequemer als im Sitzen zu fahren.
Bis auf den Kopf halt.
Das Anfahren stelle ich mir auch ein bisschen anstrengend
vor. Nö, guck mal, du kannst auch mit einem normalen Fahrrad sehr schnell auch mit niedrigen Geschwindigkeiten anfahren. Das, glaube ich, ist kein Thema.
Du hast vor allen Dingen wesentlich weniger Widerstand.
Ja.
Deshalb frage ich mich, warum die bei der Tour de France eigentlich keine Liegeräder fahren. Das kapiere ich irgendwie nicht, weil du hast doch viel, viel weniger Luftwiderstand. Ja. Der Widerstand ist doch das, was gerade bei höheren Geschwindigkeiten hauptsächlich
das Problem ist. Aber ich glaube, schwierig wird es, dass es auf der Ebene ist, ist super, oder wenn es ein bisschen bergauf oder bergab geht. Ja, wenn es wirklich bergauf geht und du wirklich in die Pedale steigen musst, ich glaube, dann ist Liegen, weiß nicht, ob das so
warum?
Gut ist. Keine Ahnung. Weil du auf die Pedale steigen hast ja dein eigenes Gewicht, sozusagen, was die Pedale runter, keine
das
Ahnung.
Das ist wahr, ja,
also
das stimmt.
Insofern kann ich mir vorstellen, dass das auf der Ebene ja passt, aber daher die Tour de France ja schon auch ziemlich rauf und runter geht.
Muss man halt die Hybridräder nehmen und bergauf halt den Elektromotor anschmeißen.
Ja, die Fahrraddemo stimmt, war die Pro oder
Kontra? Nee, es war eigentlich keine Fahrraddemo, die sind einfach mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren am Abend. Und
gab es doch immer hier so einen.
Ja, da ist auch unser der Rainer war auch dabei.
Genau.
Ja. Ich habe ihn gesehen, er hat mich aber nicht erkannt. Ich habe nochmal geguckt. Hey, Rainer!
Der Rainer,
der wollte ich nicht erkennen. Die hatten aber. Ich werfe gleich mit harten Gegenständen. Die hatten übrigens ein schönes Fahrrad, das war sehr schön, da saßen hinten zwei. Es waren praktisch zwei Fahrräder aneinander gekoppelt und hinten saßen zwei, die gestrappelt haben und vorne war ein Sofa vorne dran. Da saß einer drin und hat dann gemütlich gesagt, hat mir gut gefallen. Das wäre so ein Fahrrad, was mir auch gefallen würde. Ihr dürft dann gerne treten und ich sitze in dem Sofa. Fand ich cool. Und
das heißt, gelenkt wurde genau. Mit dem Sofa.
Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob die wirklich da, das war schwierig. Also das ist eher für geradeaus. Ja. Aber dann gab es ja wieder diese Bierbikes, wo da irgendwie so 20 Leute auf so einem komischen Teil quer zur Fahrbahn strampeln und vorne sitzt einer.
Das ist doch mal in der Schweizer Straße, glaube ich.
Die fahren jetzt, das scheint irgendwie so voll in zu sein.
Wahrscheinlich schon ein merkwürdiges Gefühl, quer zu sitzen und da lang zu fahren.
Ja.
Wenn du genug getrunken hast. Ja.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja picheln dabei.
Ich glaube, Critical Mass hieß diese Veranstaltung. Kann das sein?
Was Critical Mass?
Oder diese Fahrraddings, da täusche ich mich.
Aha.
Irgendwie. Da. Was? Neulich in Frankfurt am Main, wie man neulich mal mitgeführt der Fahrt. Na gut, aber das sind die wohl. Egal. So ist das.
Die erste startete in San Francisco 1992.
Kann schon mal sehen.
Es gibt so eine criticalmass.de, der organisierte Zufall.
Ja, und die Zensursula hat sich jetzt verabschiedet.
Ja, weil sie nämlich festgestellt haben, wenn das BKA sagt, löschen, werden 99,2% der Seiten auch sofort gelöscht.
Aber ich weiß trotzdem nicht, stehen sie irgendwie ein paar Wochen später an anderer Stelle wieder dran.
Ja, aber finde das halt sehr gut, dass sie auch mal erklärt haben, warum sie löschen besser als sperren finden.
Ja.
Weil sie mich erkannt haben, hey, wir wollen keine Zensurinfrastruktur.
Noch nicht. Zumindest nicht so offensichtlich.
Die wollen sie schon.
Ja, stimmt. Die
Vorratsdatenhalter, die
Speicherung konnte schon wieder.
Aber das ist ganz interessant. Da gibt es so eine interaktive Grafik, wo man mal gucken kann, was man mit den Vorratsdaten oder so rauskriegen kann. Das ist schon ziemlich erschreckend.
Ja, die Frage ist halt immer, ich meine, da habe ich ja immer mit ihm die Diskussion dann und so gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Die Frage ist doch einfach, wie hieß der schöne Film? Brasil mit der Fliege?
Ja, genau.
Und ich meine, der Punkt ist doch wirklich, es wird erstmal einfach gesammelt. Egal, ob die Daten gut, böse, schlecht oder was weiß ich, sie werden erstmal gesammelt. Und dann gibt es irgendwann mal ein Ereignis, wo ein Staat oder eine sonstige Verfolgungsbehörde auf einmal sagt, okay, also jetzt müssen wir aber mal gucken, wir kommen irgendwie nicht weiter, wie können wir denjenigen dingfest machen? Und dann gibt es wieder eine... Wie hieß es? Rasterfahndung.
Rasterfahndung. Was haben denn die armen Raster
damit zu tun? Nein, dann werden irgendwelche Kriterien angelegt.
Hey man, I'm gonna farm you.
Ja, nach denen irgendjemand meint, dass den Täter auf die Spur zu kommen. Und wenn du in so einer Maschinerie erstmal drin bist, aus irgendeinem dämlichen Zufall, weil irgendjemand Daten anders bewertet hat, als sie von dir oder Aussagen, als sie von dir wirklich gemeint waren. Du meinst das im Spaß, hast
ja,
drei Smileys dahinter.
Du hast nicht vergessen, das ist ein Film. Ja, also
ja, aber das ist sehr nah an der Realität.
Ich meine, ich kann auch einfach sagen, es interessiert mich alles nicht. Und
nee, aber ich meine, aber Justizirrtümer hat es doch auch schon gegeben, bevor es das Internet gab, oder?
Ja, sind aber da muss man es dann produzieren?
Nee, aber ich meine, aber durch diese Daten ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgrund beispielsweise deiner Bewegungsdaten, Handys eben nicht in Verdacht kommst, an einem bestimmten Ort gewesen zu sein.
Das ist doch
im Zweifelsfall höher als andersrum.
Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Ich kann damit nachweisen, dass das habe ich schon gar nicht gedacht.
Du kannst damit nachweisen, sag das
ja nicht laut.
Du kannst damit nachweisen, dass dein Handy zu diesem Zeitpunkt
richtig.
Aber ja, das ich meine, dass die mit den Handybewegungsdaten arbeiten. Ich meine, sorry, also das ist ja wohl kein Geheimnis, oder? Das wissen wir doch. dass es so ist. Und ich meine, das führt einfach dazu, dass man halt weiß, wo sind die Handys von den Leuten gewesen und wo nicht. Und wo sind im Zweifelsfall auch die Leute gewesen.
Das sind Indizien, weiß man ja. Nicht.
Also das heißt, du kannst Daten haben, die für dich sprechen. Du kannst vielleicht auch irgendwelche Daten haben, die gegen dich sprechen. Aber ich meine, dass die Fliege auf das hat, also Entschuldigung, ja. Und das ist dann ein Beispiel dafür, dass das jetzt, wenn man auf Facebook sich veröffentlicht, dass man dann Gefahr läuft, mit einem Bein im Knast zu stehen. Also das ist mir...
Das hast du ja gesagt. Das habe ich
ja nicht gesagt. Aber ich meine, das ist doch immer... Ich verstehe diesen Kulturpessimismus irgendwie nicht. Ich meine, ihr seht echt immer nur die Risiken und ich sehe halt vielleicht auch eher die Chancen. Vielleicht
ist ja, wir sehen vielleicht auch noch die Nebenwirkungen. Ja,
ich sehe durchaus auch Risiken.
So du sagst, ich habe nichts zu verbergen. Nur erstmal, Menschen ändern sich. Also was ich vor 20 Jahren, ich meine, wir haben jetzt irgendwie diese Entwicklung halt doch sehr, sehr intensiv mitbekommen, auch der Vor-Internet-Zeit, wo es halt wirklich nur über Newsnet und, ja. Und ich muss sagen, durchaus, es gab Zeiten, wo ich froh bin, dass ich unter Pseudonym irgendwelche Sachen geschrieben habe, wo ich heute einfach nicht mehr dahinter stehe. Damals war das völlig okay. Ich meine, ich würde auch deswegen heute in den Knast gehen, aber es wäre mir trotzdem irgendwie zu blöd, glaube ich, das jemandem erklären zu müssen, der das völlig losgelöst aus dem zeitlichen Zusammenhang halt aus irgendwie zu sehen bekommt und in irgendeiner Form bewertet. Ja.
Ja, ich wehre mich nur ein bisschen dagegen, dass jeder, der nicht bereit ist, das sofort in Bausch und Bogen zu verurteilen, als blauäugiger Idiot hingestellt wird, ja, weil er nicht die Risiken sieht, die da jetzt direkt vor seiner Tür lauern. Ich finde eher,
das ist ein bisschen...
Ich meine, jeder kann ja selber entscheiden, wie er damit umgeht.
Klar, aber dazu muss er erstmal ein bisschen sich wenigstens dafür interessieren, was passiert da, was macht die Technik, was wird gespeichert und sich mal so grundsätzlich überlegen, was kann damit passieren. Mhm. Aber einfach zu sagen, ich habe keinen Bock, mich drüber zu
Dingsbums. Nein, dass die Diskussion geführt wird, finde ich ja nicht schlecht. Nur ich finde es ein bisschen, also ich sehe einfach ein bisschen die Gefahr, wenn man so einfach... Neuerungen technischer Art, gesellschaftlicher Art, Entwicklungen einfach, die sind grundsätzlich immer ablehnend, weil man sagt, alles was neu ist, das ist immer schlecht.
Moment, es ist nicht grundsätzliche Ablehnung, weil grundsätzliche Ablehnung ist genau das gleiche wie grundsätzliche Befürwortung.
Nee, ich habe nicht drüber nachgedacht. War alles besser irgendwie,
das kommt da ein bisschen raus. Im Gegenteil, du kennst mich ja nun länger
vielleicht
ist doch so der Gerstadt-Freund.
Ja. Vielleicht ist doch wirklich so ein bisschen...
Also ich sag mal, wenn du 20 Jahre jünger wärst, würdest du anders drüber reden und drüber denken.
Ja, klar, aber genau aus dem Grund, dass wir zwei beiden zum Beispiel diese Entwicklung anders mitbekommen haben. Ja. Ich meine, du hast mir letzte Woche gesagt, du bist völlig fasziniert, dass du jetzt auf einmal deine E-Mails und deinen Kalender auf dem Handy synchronisieren und Dings und was weiß ich.
Wunderschön,
ja. Ja, super. Das habe ich versucht, dir vor drei, vier Jahren diese Begeisterung nehmen. Da hast du gesagt, interessiert mich nicht.
Ja.
Das hättest du auch mit diesem Handy, Display was du vor drei, vier Jahren schon hattest.
Aber jetzt habe ich eins.
Ja.
Aber vom Apple, mit dem macht es halt auch Spaß irgendwie.
Der Punkt ist, meiner Meinung nach ist der, also ich bin echt ein Innovationsfreund. Also ich bin für neue Sachen immer sofort zu begeistern und finde das auch alles, viele Sachen ziemlich prima und probiere auch alles aus. Mache auch viel jetzt online. Das heißt aber, ich gebe eine bestimmte Menge von Daten von mir preis, aber ich möchte eigentlich gerne selber entscheiden, was ich irgendwo Informationen preisgebe. Bei bestimmten Sachen habe ich nicht die Wahl. Die einzige Wahl, die ich zum Beispiel habe, dass ich ein Apple-Produkt nehme oder nicht nehme. Und ich werde aus den Gründen, die Apple-Produkte, auch wenn die eine schöne Oberfläche haben, ein tolles Design haben, möglicherweise auch eine schicke Hardware haben, ich werde die nicht kaufen. Aus den einfachen Gründen, weil wenn du zum Beispiel ein iPhone kaufst, und es startest das erste Mal und sagst, ich will mehr damit tun, als nur zu telefonieren, erlaubst du der Firma Apple automatisch ein Bewegungsprofil von dir zu erstellen. Die wissen, wo du bist, wen du anrufst, welche Webseiten du aufrufst, welche Daten du in deinem Kalender hast. Das ist alles sozusagen, ich will jetzt nicht sagen Privateigentum, also Eigen, im Zugriff der Firma Apple. Und mit der Berechtigung, das im Prinzip weiterzugeben.
Weiß ich nicht, ob das
doch,
so ist,
das ist weil so.
Ich meine, die Daten sind und ja auch irgendwie verschlüsselt.
Du hast die 117 Seiten nicht gelesen, bevor du an ihn geklickt hast.
Ich gehe schon stark davon aus, dass ein Unternehmen, das Apple an seine Mitarbeiter ausgibt, also diese komischen Phones da ausgibt, dass die sich vorher ein bisschen Gedanken über die Datensicherheit gemacht haben. Ich würde es ihnen jedenfalls geraten haben.
Deswegen gibt es Firmen, die sagen, keine Apples, keine iPhones. Wo die IT ganz gesagt, unabhängig davon, dass es schwierig zu administrieren sind.
Ja, es geht mittlerweile.
Aber schwieriger als andere Geräte zumindest, die sagen, unter diesem Gesichtspunkt nein. Ganz klar. Also die Firmen gibt es, aber gut.
Es ist schwierig. Also man muss auch sagen, man darf nicht alles einfach nur, weil es potenziell schlechte Möglichkeiten hat, verdammen.
Ich meine, also man muss einfach nur wissen, was es kann. Mit dem Hammer einen erschlagen.
Aber mir geht es auch darum, dass halt eben, ich meine, es gibt so eine Meinungsbildung, ja, der man sich dann irgendwie kaum entziehen kann. Also wenn du dann nicht mitsingst mit dem Chor, ja, das ist ja alles riskant und so weiter. Ich meine, dann, weißt du, das finde ich irgendwie dieses,
ich meine, dass
andere Meinung irgendwie gar nicht
gelten. Ich fühle mich ja schon mittlerweile isoliert, weil ich mich traue, was dagegen zu sagen. Weil alle sagen, das ist super geil und du darfst da nichts gegen sagen, weil wir finden es alle toll und deswegen ist das in Ordnung. Ja,
das ist geil, aber es gibt trotzdem gewisse Risiken. Das kann man doch trotzdem. Und also ich gehe beispielsweise mit meinen Daten schon sehr bewusst um und an den Spruch, ich habe nichts zu verbergen, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern.
Ich schon.
Aber also ich meine, muss jetzt nicht also eine zweite Identität mir irgendwo aufbauen, um irgendwie was Spuren zu verwischen oder so. Also das sicher nicht. Aber was ich von mir preisgebe, entscheide ich selber.
Ja, das ist halt, aber leider
ich, eine Illusion zu großen.
Das ist nämlich
das ist genau der Punkt.
Du entscheidest nämlich leider nicht selbst.
Also das ist...
Weil das entscheidet jemand anders für dich, dass er deine Daten sammelt und dass er zum Beispiel dir gar nicht die Möglichkeit gibt, deine Daten nicht zu speichern. Vorratsdatenspeicherung macht etwas, was eigentlich, zumindest deswegen müssen ja Gesetze anpassen, also ist gesetzeswidrig im Moment. Denn du darfst solche Daten nur speichern, wenn sie zur Abrechnung erforderlich sind. Wenn du eine Flatrate hast, sind die nicht erforderlich zur Abrechnung. Das heißt, die haben nichts zu speichern. Da haben ja Leute schon protestiert dagegen. Und ich glaube sogar gewonnen. Ja, weiß ich. Aber jedenfalls, die Absicht, die dahinter steckt, ist klar. Also es geht nicht darum, irgendwelche Abrechnungsdaten zu speichern, sondern es geht darum, Leute auszuspionieren. Und du hast, wenn das gesetzliche Grundlage ist, hast du keine Chance zu entscheiden, ob du das willst oder nicht. Du musst. Oder du verzichtest auf diesen Kommunikationsweg.
Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, die haben die Daten von, ich weiß nicht wie viele Millionen Leuten und so what? Glaubst du, die spionieren jetzt dir hinterher und lesen jede von deinen E-Mails und gucken genau, was du machst, wenn es überhaupt keinen Grund dafür gibt? Warum sollte das denn jemand tun? Gut,
das ist ja das nächste
Problem. Das ist die Unterschätzung der technischen Möglichkeiten.
Genau, das ist das nächste Problem, dass das eben keiner von Hand mehr macht, dass du das im Prinzip Programm überlässt, die mit bestimmten Algorithmen Informationen bewerten, Verknüpfungen herstellen und die sind so komplex mittlerweile.
Das ist keine Neuigkeit. Das haben wir Telefone abgehört werden.
Ja, aber da mussten Leute sitzen.
NSA, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber mit Sicherheit kennt ihr sie. Ihr seid bestens vertraut damit. Echelon-Projekt, genau. Und ich meine, das ist no news.
Ja, aber muss ich die noch füttern?
Das kann ich doch selber entscheiden.
Eben nicht.
Wieso eben nicht? Ich kann doch entscheiden, ob ich diese Produkte benutze, ob ich diese Medien benutze.
Ja, du kannst aber gleich in den Keller gehen.
Du hast dich dafür entschieden. Das ist deine Entscheidung.
Das ist doch keine persönliche
Angelegenheit. Ich verstehe das schon. Ich meine, ich sehe doch auch die Risiken. Ich meine, es macht ja auch Sinn, darüber zu reden. Ich bin technisch auch nicht so versiert. Das ist ja okay. Ich meine, ich lerne da auch was und so. Das ist für mich alles okay. Wogegen ich mich nur wehre, ist so dieses apodiktische, wenn man damit nicht d'accord geht, dann ist man hat man keine Ahnung. Ich meine, das kann es irgendwie nicht sein, weil ich meine, Meinungen dürfen unterschiedlich sein. Ich denke, wir leben in einem freien Land, wo Leute verschiedene Meinungen haben dürfen. Und das sollte man respektieren.
Du unterstellst uns ja irgendwie so einen digitalen Kulturpessimismus, der eigentlich nicht wirklich da ist. Nur weil
auf der einen Seite redet ihr ständig über USB und irgendwelche Programme und Schnittstellen und was für neue, was weiß ich, was Möglichkeiten gibt. Und auf der anderen Seite, das ist ein bisschen Schizo, oder?
Nee, das ist gar nicht Schizo. Der Punkt ist der, wir versuchen halt, es gelingt mir auch nicht, also ich bin ja auch sehr zwiespältig, was das angeht. Auf der einen Seite finde ich das gut, gegen bestimmte Maßnahmen zu sein, auf der anderen Seite möchte ich mich nicht komplett ausschließen aus dem System. Deswegen bin ich bei Twitter, ich schreibe Blogs, ich mache da etwas, bin also aktiv in diesen ganzen Netzwerken. Also es ist ja nicht so, dass ich das grundsätzlich ablehne. Es ist nur so, es gibt bestimmte Dinge, wo ich sage, da muss man aufhören. Also es gibt Grenzen einfach. Und solange man es einigermaßen selbst in der Hand hat, was man tut oder was man nicht tut, was man preisgibt, was man nicht preisgibt, ist es auch völlig in Ordnung. Dann kann man diese Techniken auch nutzen. Man muss einfach wissen, was passiert. Wenn ich das tue, hat es diese Konsequenzen. Punkt 1 ist, das wissen nicht wirklich alle. Also ich glaube nicht, dass diesen ganzen Facebook-Kiddies alles klar ist, was sie damit anrichten.
Ja,
und dass sie, lass mich das gerade mal zu Ende bringen, dass es dir völlig abgesehen von irgendwelchen staatlichen Maßnahmen, simpel und einfach deine Zukunft versauen kann. Mhm. Weil was macht denn einer in der Personalabteilung, wenn er deinen Namen liest? Der guckt erstmal, was finde ich zu dem im Internet? Der guckt bei Google, der guckt bei den bei Facebook, bei Xing, wo auch immer und baut sich ein Bild zusammen. Es gibt mittlerweile Dienstleister, die das für dich tun. Mhm. Die für dich sagen, hier, mach mir mal ein Profil von dem. Mhm. Und in dem Profil kriegst du Sachen, da fällt dir die Fresse aus dem Gesicht.
Ja, aber ja? ich hab auch schon von irgendeinem, ich glaube, der hat eine Doktorarbeit oder eine Diplomarbeit darüber gemacht und hat genau dieses Thema, wie gehen Personalverantwortliche mit Gewerbe um und mal so ein bisschen näher beleuchtet. Und da hat es sich wohl rausgestellt, dass es nicht so verbreitet ist, wie es in den Medien auch gerne dargestellt wird, dass da wirklich sofort erstmal im Internet und. Also so völlig, ist sicher von Fall zu Fall auch unterschiedlich. Ja, aber
kommt vielleicht auch die Position an, ne, die da zu besetzen ist.
Ja, wenn du irgendeinen Hiwi besetzen willst, ist das scheißegal. Weil Hiwi ist Hiwi, der muss seinen Job machen und gut ist.
Aber
also auf einer bestimmten Position, da muss ich auch sagen, google ich. Wenn ich einen neuen Chef bekomme, dann google ich auch erstmal. Was ist für einer? Ist es doch
klar. Also ich meine, ja, mittlerweile gibt es aber schon gerade bei den jungen Leuten übrigens, muss ich sagen, also blöd, erstmal bevor ich es vergesse, Facebook, wenn sie wollten, dass, also wenn sie transparent sein wollten, würden sie diese Sicherheitseinstellungen mit guten Erläuterungen an eindeutig erkennbarer Stelle platzieren und nicht so verstecken. Dings muss, dass du 3000 Fax brauchst, wenn du weißt, okay, das und das und das will ich abschalten, wie mache ich das? Also das mal zum Ersten. Ja. Die legen es darauf an, dass einfach die Leute zu faul sind oder einfach nicht den Überblick haben oder einfach sagen, ist mir zu umständlich oder was weiß, auf die Bequemlichkeit letztendlich. Das ist der Punkt. Deswegen stehen auch so viele Daten im Netz noch drin, weil wenn die Leute entscheiden würden, und das macht halt Arbeit, sich oder bei Zeiten auch überlegen würden, wie lange sollen die Daten da bleiben oder kümmern sich darum, dass sie wieder rauskommen, wobei das in Anführungszeichen wahrscheinlich eh nicht geht, dann wäre es sicher nicht, ja, gut. Dann würde das Netz zumindest mehr vergessen, als es im Moment vergisst, nämlich leider ziemlich wenig. Aber
ja, das muss man, aber ich meine, das weiß man doch auch mittlerweile. Ja,
aber also, bei jungen Leuten.
Ich habe auch einen jungen Leute zu Hause, ja, und der geht damit schon relativ bewusst
um
mittlerweile, nachdem wir ein, zweimal gegen die Wand gerannt
sind. Ist ja auch ein Hoffnungsschimmer, dass ich jetzt gehört habe schon, junge Leute sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, google nicht deine Bekanntschaft vor dem ersten Date. Nee, im Ernst.
Was machst du das erste Date möglicherweise gar nicht?
Ja.
Und der Punkt
also
ist ja
das,
der.
Ich meine, das ist ja, wo ich sage, okay, da ist noch Hoffnung.
Ja, das ist der Punkt ist doch der. Du hast doch, wenn du früher jemanden kennengelernt hast, hast du auch nicht von Anfang an alles über den oder diejenige gewusst. Und okay, du, wie immer im Leben.
Doch besser so,
ja. Ja, man präsentiert sich doch beim ersten, man versucht sich doch immer gut darzustellen. Und dann, wenn man dann merkt, okay, das passt einigermaßen, dann ist man auch eher bereit, über vielleicht die ein oder andere Schattenseite, Schwachstelle, was auch immer, hinwegzusehen oder zu sagen, okay, das akzeptiere ich, das ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, der hat also gute und schlechte Seiten, aber wenn du schon vorne warst, oh, der hört ja nur die scheiß Musik, nee, oh nee,
Danke.
Da will ich nichts mit zu tun haben.
Ja, oder das ist guck mal, der hat einen Kommentar in irgendeinem DSDS-Forum abgegeben,
oh Gott, das kann doch nicht
sein, du scheiß Scheißendreck.
Ja, und jetzt bin ich doch auch ein netter Mensch und gucke auch gelegentlich mal DSDS.
Tja.
Obwohl ich ein netter Mensch bin.
Oder er liebt Rap.
DSDS?
Manchmal schon,
und ich setze mich mit dem hier Samstag für Samstag.
Ja, das war doch eine geile Aktion zur Gewinnmaximierung letzten Samstag, oder?
Ja, sie geben aber das Geld an die Anrufer, die nach 23 Uhr angerufen haben.
Ja, gut, aber die haben dadurch einen zusätzlichen Samstag abends, den sie mit Werbung sicher gut verkaufen können. Ja. Weil das ist schon eine
Sendung. Das ist doch wie mit dem Meyer-Landrut-Kram. Aber ich meine, ihr guckt euch das doch an. Ich meine, an dem Punkt, da verstehe ich euch irgendwie.
Ja, aber das ist doch egal.
Seine Dinger irgendwie.
Ja, ich meine, das geht ja am Kopf vorbei, das ist eine Bauchgeschichte.
Ja, genau.
Also ab und zu muss man ja mal,
auch mal
den Kopf außen vor lassen.
Genau. Also weil das wäre aber eher eine Diskussion für einen kompletten Samstag, nicht jetzt für die letzten zwei Minuten. Gibt ja so wissenschaftliche Richtungen, die sagen, es finden sowieso keine Kopfentscheidungen statt.
Das
die Entscheidungen finden ganz woanders statt und der Kopf begründet es dann nachher und man glaubt, man hätte es so entschieden. Also es gibt eine philosophische Richtung, die das sagt, Determinismus. Das ist eher alles vorbestimmt und es gibt tatsächlich eine Hirnforschungsrichtung, die relativ überzeugend sagt, du triffst keine eigenen Entscheidungen.
Du musst gucken, wo du deine somatischen Marker setzt.
Hey, Maja Storch, hast du das Buch gelesen?
Stimmt, die ist orange.
Lion will ich lesen.
Das ist sehr interessant.
Schreib das mal auf, schick mir mal eine E-Mail.
Chick send me high, ich kann dir die Bücher mitbringen.
Oder das noch besser, ja, mach mal.
Lohnt sich doch. Ist einfach mal, auch wenn man einen Teil wieder vergisst, aber es gibt am Ende gerade ein Kapitel, wo ich immer mal das sitzt, lese ich, gucke ich mir immer mal so einmal im Monat an, weil es mir halt wieder entleucht und das hilft wirklich.
Also wenn ich das jeden Monat angucken muss, dann würde ich mir mal andere Bücher anschauen.
Ja, genau.